Das NDR2 Update um 5 mit Marco Schleicher.
Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine wurden beendet, aber offenbar ohne Ergebnis. Die FDP will sich auf ihrem Parteitag neu aufstellen. Und an allen Bremer Schulen sind ab Juni Handys tabu. Unangenehme Gespräche schiebt man ja ganz gerne auf. Aber manchmal hilft es nichts. Dann muss es einfach sein. Die Ukraine und Russland haben es heute dann doch geschafft, sich an einen Tisch zu setzen, nachdem das gestern ja nicht geklappt hatte und die letzten 3 Jahre auch nicht. Die große Frage, wie kann ein Frieden in der Ukraine aussehen? Aber so viel hatten sich die Vertreter beider Seiten wohl nicht zu sagen, denn nach nur 2 Stunden war das Gespräch dann auch schon wieder vorbei. Björn Blaschke, NDR 2 Istanbul. 2 Stunden sind ja nicht viel Zeit, um wichtige Dinge zu besprechen. Mit am Tisch saß auch die Türkei. Nach dem Gespräch hat Außenminister Fidan auf eine Waffenruhe gehofft. Und Uwe Lüb ist für uns in Istanbul. Ja, sitzen sich beide Seiten eher zähneknirschend gegenüber oder gibt man sich da auch schon die Hand?
Naja, also ob die jetzt wirklich zähneknirschend oder handshaking-mäßig sich begegnet sind, das wissen wir nicht, weil wir in dem Raum bei der direkten Begegnung nicht anwesend waren und auch nicht anwesend sein durften. Und ich denke mal, allzu versöhnlich kann es nicht zugegangen sein, weil die Delegationen getrennt den Verhandlungsraum verlassen haben und getrennt sich bestimmten Journalisten auch nur gegenüber geäußert haben. Die Ukrainer waren da etwas freigiebiger. Die Russen haben tatsächlich nur bestimmte ausgewählte russische Teams informiert und die haben das dann an uns weitergegeben. Also so ganz besonders nahe dürfte man sich nicht gekommen sein.
Welche Chancen gibt es denn zumindest auf eine Feuerpause, die ja auch die Türkei hofft?
Also es gibt eine Chance, aber nicht direkt. Das wird noch eine ganze Zeit dauern. Man hat 3 Punkte, die auch übereinstimmend von beiden Seiten genannt wurden, allerdings mit etwas unterschiedlichem Zungenschlag. Also wirklich geeint scheint zu sein ein großer Gefangenenaustausch von jeweils 1000 auf beiden Seiten. Und das sind überwiegend natürlich Kriegsgefangene, die man austauschen will. Da ist man sich offenbar recht schnell einig geworden. Und dann gibt es den Wunsch, das Ganze eben auf die entsprechend hohe Ebene zu heben, diese Gespräche, sprich die Präsidentenebene. Diesen Wunsch, so heißt es dann vom Delegationsleiter Russlands, diesen Wunsch habe man zur Kenntnis genommen. Und das war es dann auch dazu, was er dazu gesagt hat. Und drittens, so Medinsky, der russische Delegationsleiter, weiter, habe man vereinbart, dass jetzt erstmal die Vision eines möglichen Waffenstillstands vorliegen muss und jeder muss detailliert aufschreiben, jede Seite, was sie eigentlich darunter versteht. Und dann werde man durchaus weiterreden können. Heißt so viel wie, es ist ein Schrittchen in die Richtung eines Waffenstillstands getan worden, aber am Horizont erkennbar ist er noch nicht.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Könnte nämlich dieses Gespräch der Anfang von einem Frieden in der Ukraine sein oder wie soll es jetzt eigentlich weitergehen?
Es könnte definitiv der Anfang sein. Die Frage ist nur, wie viel das wirklich am Ende wert ist. Die Reaktionen, die wir bislang mitbekommen haben, die sind ziemlich ernüchternd. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der hat heute, soweit ich das verfolgt habe, vor den Äußerungen aus den Delegationen schon auf X geschrieben, dass beide Seiten im Grunde genommen eine Chance für eine Friedenslösung verpasst haben und daran sei allein Wladimir Putin schuld, weil der sich offenbar gefürchtet habe, in die Türkei zu kommen und mit ihm Zelensky zu reden. Aber es gibt eine Chance durchaus, denn immerhin sind es die ersten direkten Gespräche seit 3 Jahren gewesen. Das könnte ein Anfang vom Ende dieses Krieges gewesen sein, aber ich denke, man muss das wirklich mit großer Zurückhaltung und Vorsicht sagen.
Danke. Uwe Lüb nach Istanbul. Die Bundestagswahl ist schon fast 3 Monate her und die FDP hat ihre Pleite bis heute noch nicht so ganz verdaut. Denn sie ist ja aus dem Bundestag geflogen mit nur 4%. Jetzt trifft sich die Partei in Berlin, um sich neu zu sortieren und einmal neu aufzustellen. Und das heißt auch, Altbekannte verabschieden sich und machen den Weg frei für andere. Christian Lindner ist so jemand. Er war jahrelang das Gesicht der FDP. Heute Mittag hat er sich als Parteichef verabschiedet. Und das nicht ohne nochmal gegen die zerbrochene Ampelkoalition zu wettern.
Wir haben in Regierungsverantwortung getan, was in der Konstellation möglich war. Das war im Übrigen gar nicht so wenig. Und am Ende, liebe Freundinnen und Freunde, am Ende haben wir aus staatspolitischen Gründen das Ende der Ampelkoalition in Kauf genommen, um unserem Land eine Richtungsentscheidung zu ermöglichen, zu der die Regierung Scholz die Kraft nicht mehr hatte.
Tja, bald soll dann Christian Dürr übernehmen. Er will sich zum Parteichef wählen lassen. Martin Polanski, NDR 2 Berlin. Wie schwer ist Lindner der Abschied gefallen?
Also er hat selber gesagt, dass es ihm schwer fällt, jetzt dieses Kapitel zu beenden. Es war ja ein langes Kapitel, 11 Jahre Vorsitzender der FDP. Aber es hat schon den Eindruck jetzt gemacht, dass er wirklich abschließen will. Dass er der Partei sagt, ihr müsst euch jetzt personell neu aufstellen, inhaltlich neu aufstellen. Und er steht jetzt erstmal nicht bereit. Er hat ja auch jetzt einen neuen Job, wenn man so will, hat sich ja praktisch die Erlaubnis geholt von Seiten des Bundestages, dass er eben als Redner und Autor erstmal arbeiten kann. Das braucht er, so eine Erlaubnis kurz nach einem Regierungsamt oder kurz nach dem Ausscheiden. Und von daher ist es jetzt ja Sache der Partei, sich wirklich neu aufzustellen.
Dann machen wir es doch mal konkret. Wie will die FDP denn durchstarten? Mit welchen Themen will sie denn bei den Wählern künftig punkten?
Das wissen, glaube ich, die FDP-Delegierten selber noch nicht so ganz genau. Also die einen sagen durchaus, man muss AfD-Themen aufgreifen, Migration zum Beispiel, auch diese Kulturkampfthemen, die es ja in der Gesellschaft gibt, die Polarisierung, sich da auch zum Teil des Ganzen dieser Debatte zu machen. Andere würden sagen, nein, nein, wir müssen das ganz anders machen. Wir müssen eine nach vorne gewandte, optimistische Zukunftspartei der bürgerlichen Mitte sein. Frage ist, mit welchen Themen will man das dann untermauern? Und das wird diskutiert und ich glaube, der Parteitag wird nicht ausreichen, um da eine Antwort zu finden. Das ist erst der Beginn einer Debatte, die möglicherweise noch ziemlich lange dauern kann.
Lindner haben wir schon drüber gesprochen. Aber welche Leute stehen da noch so in den Startlöchern, die dann jetzt künftig das Ruder übernehmen sollen bei der FDP?
Also es geht, glaube ich, schon um eine gewisse Kontinuität, aber eben auch um neue Gesichter. Also Wolfgang Kubicki zum Beispiel, das alte Schlachtross aus Schleswig-Holstein, der soll weiter Vize-Parteichef bleiben. Daneben gibt es dann andere neue, junge Gesichter, also als Generalsekretärin Nicole Büttner, 40 Jahre alt, eine Berliner KI-Unternehmerin. Ich persönlich kenne sie nicht, obwohl ich die FDP schon lange verfolge. Also jemand, der eine Person, die seit schon 20 Jahren in der Partei ist, aber bisher nicht groß aufgefallen ist, sozusagen in der ersten Reihe. Also man will eine Mischung hinbekommen, auch als Team zukünftig agieren, nicht eine One-Man-Show wie bei Christian Lindner.
Nach allem, was du heute auf dem Parteitag gesehen hast, was meinst du? Schafft es die FDP da wieder rauszukommen aus ihrem Tief? Klappt das?
Wage ich überhaupt keine Vorhersage. Was für die FDP spricht, ist, es ist eine Mitgliederpartei. 70.000 Mitglieder hat die Partei. Sie hat es schon mal geschafft, aus der außerparlamentarischen Opposition sich wieder reinzuarbeiten in den Bundestag. Auf der anderen Seite sitzt sie jetzt nur noch in 8 Landtagen. Anders, als man das erste Mal aus dem Bundestag geflogen war. Also wird schwierig auf jeden Fall. Man muss irgendwie Themen finden, mit denen man Alleinstellungsmerkmale hat und sich positionieren kann.
Martin Polanski, danke, nach Berlin. Solche Bilder wird man in Bremen bald nicht mehr sehen. Schülerinnen und Schüler, die in der Pause aufs Handy gucken, um nochmal schnell zu schauen, was es Neues bei Instagram und TikTok gibt. Ab Juni ist nämlich Schluss mit dem Handy in allen Bremer Grundschulen und weiterführenden Schulen bis Klasse 10. Die Bremer Bildungsbehörde will das Handy komplett verbieten, auch in den Pausen. Offiziell heißt es, das Handy hat an den Schulen keinen Raum und keinen Sinn. Leslie Schmidt, NDR 2 Bremen. Was ist denn so schlimm daran, wenn Schülerinnen und Schüler in der Pause mal aufs Handy gucken?
Mal wäre das kein Problem, aber eine aktuelle Studie hat jetzt gezeigt, dass 15-Jährige in Deutschland im Schnitt fast 7 Stunden am Tag das Handy nutzen. Und das ist wahnsinnig viel. Das Problem ist auch, dass die Schüler vom Handy total abgelenkt werden und es ist auch erwiesen, dass sie dann schlechter lernen. Und deshalb will die Bremer Bildungsbehörde das Verbot auch einführen.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ziemlich schwierig ist, so ein Verbot zu kontrollieren. Sammeln die Lehrer dann die Handys ein oder wie läuft das ab?
Das ist noch nicht raus. Die Behörde schickt bald einen Erlass raus. Da soll dann alles drinstehen, wer was wie kontrolliert. Und da soll auch drinstehen, was passiert, wenn Schüler dagegen verstoßen. Dass das alles noch nicht so klar ist, darüber machen sich auch einige Lehrer und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Sorgen. Sie wünschen sich klare Regelungen, wie das Ganze umgesetzt werden soll.
Jetzt ist es ja so, die CDU, die hatte das Handyverbot ja schon mal im Februar vorgeschlagen, ist dann aber im Bremer Senat gescheitert. Warum kommt's jetzt doch?
Die Bildungssenatorin Sascha Aulep, die hat viel diskutiert, auch noch mal im Nachhinein mit Kinderärzten, hat mit Lehrern gesprochen und dem Elternbeirat. Und da haben alle gesagt, das finden sie gut, das wäre sinnvoll, das einzuführen. Also hat sie es jetzt doch eingeführt.
Danke, Leslie Schmidt nach Bremen.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.